Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, O Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 5. Januar 2024, gleich dem 15. Day 1402, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamischer Lebensstil«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Terrorgruppe IS übernimmt Verantwortung für Terroranschläge in Kerman. Muslimische Solidarität mit Iran. Raisi wird Ankara in naher Zukunft besuchen. UN-Sicherheitsrat verurteilt Terroranschlag in Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Terrorgruppe IS übernimmt Verantwortung für Terroranschläge in Kerman. Die Terrormiliz IS hat die Verantwortung für zwei Explosionen an einer Gedenkstätte für den obersten Antiterrorkommandanten General Qasem Soleimani in der südostiranischen Stadt Kerman übernommen, bei denen mindestens 84 Menschen getötet und zahlreiche verletzt wurden. In einer auf ihren Kanälen in Telegram veröffentlichten Erklärung sagte die Terrorgruppe, zwei Mitglieder hätten ihre Sprenggürtel in der Menschenmenge gezündet, die sich zum Jahrestag der Ermordung von General Soleimani durch die USA auf einem Friedhof versammelt hatte. Zuvor hatte eine ungenannte Quelle der offiziellen Nachrichtenagentur IRNA mitgeteilt, dass die erste Explosion auf dem Friedhof in Kerman, der Heimatstadt von General Soleimani, das Ergebnis der Aktion eines Selbstmordattentäters war. Der Selbstmordattentäter im ersten Fall war ein Mann, der infolge der Explosion völlig zerstückelt wurde. Die Identifizierung des Selbstmordattentäters wird derzeit untersucht, hieß es. Die Ursache der zweiten Explosion war höchstwahrscheinlich dieselbe, so die Quelle gegenüber IRNA. Muslimische Solidarität mit Iran. Raisi wird Ankara in naher Zukunft besuchen. Iran und die Türkei haben vereinbart, dass Präsident Ebrahim Raisi bald nach Ankara reisen wird, nachdem er seinen geplanten Besuch nach den Terroranschlägen in Kerman am Mittwoch abgesagt hatte. Der Besuch, der am Donnerstag beginnen sollte, wurde nach einem Telefonat mit Präsident Raisi verschoben, in dem sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan den Angriff verurteilte und sein Beileid aussprach und die beiden Präsidenten dazu aufriefen, gemeinsam im Kampf gegen den Terrorismus zu handeln. Der türkische Außenminister Hakan Fidan rief am Donnerstagabend seinen iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdullahian an, um der Regierung und dem Volk der Türkei sein Beileid und seine Solidarität mit der Regierung und dem Volk der Islamischen Republik Iran zum Terroranschlag auszudrücken. Amir Abdullahian dankte hochrangigen türkischen Beamten, darunter dem Präsidenten und dem Außenminister, und betonte die sorgfältigen Bemühungen der iranischen Behörden, die Täter und Auftraggeber dieses barbarischen und terroristischen Aktes genau zu identifizieren. Die beiden Außenminister waren sich außerdem einig, dass der offizielle Besuch von Präsident Raisi beim befreundeten und brüderlichen Nachbarn Türkei in naher Zukunft stattfinden wird. Erdogan hatte erstmals im November angekündigt, dass der iranische Präsident Ebrahim Raisi am 28. des Monats zu uns kommt, um sich auf die Ausarbeitung einer gemeinsamen Reaktion auf die israelische Invasion im Gazastreifen zu konzentrieren. Doch der Besuch fand aufgrund widersprüchlicher Zeitpläne nicht statt. Sowohl die Türkei als auch Iran lehnen die illegale US-Präsenz in Syrien ab und haben den anhaltenden israelischen Völkermord an den Palästinensern scharf verurteilt. UN-Sicherheitsrat verurteilt Terroranschlag in Iran. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den Terroranschlag in der südostiranischen Stadt Kerman verurteilt, bei dem am Mittwoch 84 Menschen ums Leben kamen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung gab der Sicherheitsrat an, die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilten den feigen Terroranschlag in der Stadt Kerman in der Islamischen Republik Iran am 3. Januar auf das Schärfste. Das UN-Gremium drückte den Familien der Opfer und der Regierung der Islamischen Republik Iran sein Beileid aus und fügte hinzu, die Mitglieder des Sicherheitsrats betonten die Notwendigkeit, die Täter, Organisatoren, Finanziers und Sponsoren dieser verwerflichen Terrorakte zur Rechenschaft zu ziehen und sie vor Gericht bringen. Der Sicherheitsrat forderte alle Staaten auf, aktiv mit der Regierung der Islamischen Republik Iran zusammenzuarbeiten, um die für die Durchführung des Terroranschlags verantwortlichen Kriminellen zu bestrafen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres gab am Mittwoch eine Erklärung ab, in der er den Terroranschlag in Kerman aufs Schärfste verurteilte. Israelische Familie widerlegt Bericht der New York Times über sexuelle Gewalt durch Hamas-Kämpfer. Die israelische Familie eines Schlüsselfalls im Bericht der New York Times über mutmaßliche sexuelle Gewalt durch Hamas-Kämpfer vom 7. Oktober widerspricht der veröffentlichten Geschichte und behauptet, Reporter hätten sie manipuliert. Am 28. Dezember veröffentlichte die New York Times einen Artikel, in dem behauptet wurde, dass Kämpfer der palästinensischen Hamas-Widerstandsgruppe angeblich ein Muster geschlechtsspezifischer Gewalt gegen israelische Frauen begangen hätten, als die Gruppe am 7. Oktober die Überraschungsoperation Al-Aqsa-Sturm gegen die Besatzungseinheit durchführte. Die Autorin des Berichts, der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Reporter Jeffrey Gettleman sowie Anat Schwarz und Adam Steller behaupteten, sie hätten die Geschichte auf der Grundlage von über 150 Interviews zusammengestellt, die sie mit mutmaßlichen Opfern oder ihren Familien geführt hatten, wobei sie hauptsächlich Zeugenaussagen vom 7. Oktober wiederholten, die zuvor veröffentlicht und bereits entlarvt und diskreditiert wurden. Ein Drittel des Berichts war jedoch der Familie Abdush gewidmet, einer jüdischen Mizrahi-Familie aus der Arbeiterklasse, die damals ihre Tochter Gal, bekannt als die Frau im schwarzen Kleid, verlor. Es behauptete, dass sie während der Zeit des Hamas-Angriffs angeblich vergewaltigt wurde. Einen Tag nach der Veröffentlichung des Berichts führte die israelische Nachrichtenseite YNET ein Interview mit Gals Eltern, die betonten, dass es keinen Beweis dafür gebe, dass sie vergewaltigt worden sei und dass die Reporter der Zeitung sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen interviewt hätten. Darüber hinaus wiesen auch Gals Schwestern die Vergewaltigungsvorwürfe energisch zurück. Am 1. Januar bestritt Nisim Abdush, Nagis Schwager, in einem Interview mit dem israelischen Sender 13 wiederholt, dass seine Schwiegerin vergewaltigt worden sei. Die Hamas hat Israels Vorwürfe von Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen gegen seine Kämpfer entschieden zurückgewiesen und erklärt, das Regime versuche, den Widerstand durch solche erfundenen Geschichten zu dämonisieren. Wir lehnen die israelischen Lügen über Vergewaltigungen ab, die darauf abzielen, den Widerstand zu verzerren und unsere menschliche und moralische Behandlung von Gefangenen zu beeinträchtigen, sagte die Hamas Anfang Dezember in einer Erklärung. Oberstes UN-Gericht wird nächste Woche Völkermordfall gegen Israel wegen Gazakrieg prüfen. Richter am Internationalen Gerichtshof IGH in Den Haag werden nächste Woche einen Fall über Israels völkermörderische Taten im blockierten Gazastreifen verhandeln, während sich im palästinensischen Gebiet aufgrund der unaufhörlichen Bombenangriffe des Besatzerregimes ein schrecklicher Albtraum des Blutvergießens abspielt. In einer 84-seitigen Klage, die am 29. Dezember beim Internationalen Gerichtshof gegen Israel eingereicht wurde, forderte Südafrika das oberste Gericht auf, dringend zu erklären, dass das Regime in Tel Aviv seit dem 7. Oktober, als es einen anhaltenden Krieg gegen den dicht besiedelten Küstenstreifen begann, gegen seine völkerrechtliche Verantwortung verstoßen hat. Pretoria lieferte detaillierte Beweise für die in Gaza verübte Brutalität und machte Südafrika damit zum ersten Land, das beim obersten Gericht der Vereinten Nationen eine Klage gegen Israel einreichte. Der Internationale Gerichtshof werde am 11. und 12. Januar im Friedenspalast in Den Haag öffentliche Anhörungen zu den von Südafrika gegen Israel eingeleiteten Verfahren abhalten, erklärte das Gericht in einer Erklärung am Mittwoch. Südafrika sagt, das israelische Regime habe gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention verstoßen und betont, dass es völkermörderische Handlungen gegen das palästinensische Volk in Gaza begangen hat, weiterhin begeht und riskiert, sich weiterhin daran zu beteiligen. Pretoria forderte den Internationalen Gerichtshof auf, neben anderen dringenden Maßnahmen anzuordnen, dass Israel seine Militäroperationen in und gegen Gaza unverzüglich einstellt. Israel hat den rechtlichen Schritt Südafrikas bereits mit Abscheu abgelehnt, während die Vereinigten Staaten, Tel Avivs treuer Verbündeter und Unterstützer, die Vorlage als unbegründet, kontraproduktiv und völlig ohne jede faktische Grundlage bezeichnet. Südafrika wird seine Argumente am 11. Januar nächsten Donnerstag vortragen, während Israel am 12. Januar nächsten Freitag kontern wird. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6 Grad, Mashhad 5 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandarabas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bomdad Falohati mit dem Titel Chashmo Yene, das heißt Augen wie ein Spiegel.
تازه شو مثل نسیم آهنگ صحرا کن بیا رود باش از خود رها شو قصد دریا کن بیا از حصار تن گذر کن بگذر از تردی های آسمانی را تمنا کن بیا
تازه شو مثل نسیم آهنگ صحرا کن بیا رود باش از خود رها شو قصد دریا کن بیا از حصار تن گذر کن بگذر از تردید لحظه های آسمانی را تمنا کن بیا
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran. Gottes. Seien Sie gegrüßt, liebe Zuhörer. Begleiten Sie uns auch diese Woche auf unsere Reise durch Iran. Wir hatten uns in der Provinz Ost-Aserbaidschan aufgehalten, im Nordwesten Irans, und besichtigen gerade die Hauptstadt der Provinz Tabriz. Heute setzen wir unsere Tour fort und besuchen die wertvollen und historischen Andenken in dieser Stadt. Wie in letzter Woche erwähnt, gehört Tabriz zu jenen iranischen Städten, die aufgrund ihrer wertvollen historischen Denkmäler großes Ansehen genießen. Unter diesen Denkmälern befinden sich einige Moscheen, die von historischer Bedeutung sind. Iranische und ausländische Chronisten und Weltreisende haben in verschiedenen Zeiten die Stadt besichtigt und über die Moscheen und theologischen Schulen, über die Gebete und Unterrichtsstunden interessante Forschungen angestellt. Manche Moscheen erreichten besonderen Ruhm, wie zum Beispiel die Blaue Moschee, Masjid-e-Kabut, die Freitagsmoschee und die Arge Ali Shah. Heute möchten wir uns diesen Bauten widmen. Die Blaue Moschee bzw. die Jahanshah-Moschee ist für ihre blaue, türkisfarbene Kuppel bekannt. Sie ist auch als Türkis der Welt, Türkis des Islams und Blaue Moschee bekannt. Die Kacheln, die die Kuppel und die Innenräume bedecken, sind in Türkis gehalten. Der Bau der Hauptgemäuer geht auf die Herrscherzeit von Jahanshah Qaraghoyunlu in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts nach Christus zurück. Angeregt wurde der Bau von der Tochter von Jahanshah, Salehe. Die Moschee wurde auf einer Anhöhe gebaut. Das Eingangsportal ist oben bogenförmig. Auf zwei Seiten vom Gebäude stehen Säulen, die angelehnt an das Hauptgebäude sich nach oben schwingen und im oberen Teil zu einem Bogen zusammenfinden. Die Säulen sind komplett von wertvollen türkisfarbenen Kacheln mit zierlichen Malereien bedeckt. Über den Eingang treten wir in den großen Vorhof, dem Shabistan. Die Innenwände unter der Kuppel sind bedeckt mit bunten Kacheln. Die Kacheln, alle kleinflächig, sind derart aneinander eingereiht, dass man annimmt, sie seien eine einzige einheitliche Kachelfläche. In den Malereien und der Farbenkomposition steckt derart feine und hohe Kunst, dass man sich vor einer sagenhaften Naturlandschaft wähnt. Der Weltreisende Ulia Chalabi reiste in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts nach der Hijra nach Tabriz. In seinem Reisebericht schreibt er über den Glanz und die Pracht der Moschee. Das Portal der Moschee ist höher als der Torbogen von Ktesiphon in der Nähe von Bagdad. Es handelt sich um ein außergewöhnliches Gebäude mit schönen Kacheln und hohen Kuppeln. Wände und Türen sind mit bunten Kacheln bedeckt. Es ist eine Augenweide für jeden Besucher, dem es dann auch schwerfällt, sie zu verlassen. Neben den Kachelarbeiten ist die Jahanschah-Moschee mit sehr wertvollen Bodenfliesen verziert. Die französische Archäologin Jane Dielafour besichtigte vor über 120 Jahren die Moschee und beschreibt den Boden in ihrem Bericht: Der Bodenbelag ist wundervoll und schön. Dieser Teil der Moschee besitzt eine besondere Größe und Pracht. Der Boden steht im starken Widerspruch zur Schönheit der Wände. Dem Besucher verleiht sie Ruhe und Einkehr in sich. Besucher können nicht anders als nur die Moschee bewundern. Neben den Kacheln und Fliesen sind überall Schrifttafeln in der Moschee angebracht. Auf ihnen sind Koranverse in kalligraphischen Schriftarten wie Nasr, Sulz, Kufi und Nastalih aufgetragen. Diese Schrifttafeln sind wertvolle Beispiele der Kunst iranischer Kalligraphen. Das Gesamtpaket all dieser Schönheiten und Pracht ist es, das die Touristen in Staunen versetzt und sie bewundern lässt.
Die Freitagsmoschee von Tabriz gehört ebenfalls zu den historischen Bauten der Stadt. Das Entstehungsdatum steht nicht fest. In historischen Büchern wird die Moschee als Jame Kabir erwähnt. Sie genoss von Beginn an den Status der Freitagsmoschee. Drumherum wurde der Bazar angelegt. Der älteste Teil der Moschee ist ein großer Innenhof mit einem Bogendach und Kuppeln, die sich auf achteckige Säulen aus Ziegelsteinen stützen. Diese sind selbst mit feinen Stuckarbeiten aus dem 5. Jahrhundert nach der Hijra kunstvoll verziert. Die Moschee fand bei den mongolischen Ilkhanen Beachtung. Sie wurde renoviert und ausgebaut. Das hohe Mihrab und die Stuckarbeiten stammen aus dieser Zeit. In der Ära der Arguyun-Luyan in Aserbaidschan wurde im nördlichen Flügel der Freitagsmoschee in Tabriz eine hohe Kuppel gebaut, die mit unterschiedlichen Kachelarbeiten verziert wurde. An den Säulen und in den Ecken sind noch kleine Teile dieser Arbeiten zu sehen. Das Erdbeben im Jahre 1193 im arabischen Mondkalender beschädigte viele Gebäude in Tabriz, davor blieb auch die blaue Moschee nicht verschont. Die gegenwärtige Moschee wurde nach dem Erdbeben und zu Beginn der Kadscharen-Dynastie wieder aufgebaut. Das Gebäude gehört zu den Meisterwerken der Kadscharen. Die Höhe und die stabile Struktur ist für jeden Experten und Architekten bewundernswert. Die Moschee oder die Arge Ali Shah, Zitadelle von Ali Shah, ist ein weiteres historisches Bauwerk aus der Zeit der Ilkhanen in Tabriz. Es besitzt eines der höchsten Mauerwerke in der persischen Geschichte und gilt als Symbol der Stadt Tabriz. Die Zitadelle wurde während der Herrschaftszeit von Rosan Khan gebaut. Beim Erdbeben wurden Kuppel und die Mauer zerstört. Einst waren ein prachtvoller Musik- und Opernsaal neben der Moschee gebaut worden, die sich mit ähnlichen Bauten im russischen St. Petersburg messen konnten. Später stürzten sie ein. Die große Gebetsstätte der Stadt Tabriz befindet sich heute neben der Zitadelle. Die Standhaftigkeit der Zitadelle gegenüber schweren Erdbeben und Kanonen- und Gewehrschüssen ist für viele Experten erstaunlich. Der Bau der Zitadelle ist an sich eine Lehreinheit für das Fach Architektur. Die Bautechnik, genaue Messungen, die Höhe des Baus und Bögen, die angelegt wurden, sind alle Beispiele, aus denen Studenten neue Lehren ziehen können. Dieses Gebäude ist das wertvollste Denkmal der Tabriz-Schule in der Architektur. Später wurde sie zum Ausgangspunkt der neuen islamischen Architektur in anderen Städten Irans. Im letzten Teil der heutigen Sendung besuchen wir ein weiteres wertvolles und historisches Denkmal der Stadt Tabriz, nämlich Rub-e-Rashidi. Es befindet sich im Abbasi-Viertel in Tabriz, gehört zu den historischen Bauten der Stadt. Was von dem Gebäude übrig geblieben ist, zeugt von der einstigen Größe und Pracht. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Rub-e-Rashidi ein kleines Städtchen und wissenschaftliches Zentrum war, das von Khoje Rashiduddin Fazlullah Hamedani vor etwa 600 Jahren gebaut wurde. Historiker und Reisende haben gleichermaßen erstaunt und bewundert über dieses Denkmal berichtet. Das Städtchen besteht aus verschiedenen Gebäuden: Schulräume, Krankenhaus, Moschee, Bibliothek, Fabrik, Gärten, Karawanserais, Geschäfte, Wohnhäuser und schließlich ein Mausoleum für den Khoje selbst, das kunstvoll mit hohen Kacheln und Marmorsteinen angelegt wurde. Fazlullah Hamedani hat zahlreiche Grundstücke in verschiedenen Teilen des alten Iran, in Teilen im Irak, Afghanistan, Georgien, in römischen Provinzen, in Aserbaidschan und Syrien hergegeben, um sein Projekt zu finanzieren. Dafür hat ein Stiftungsprogramm entwickelt, das als Stiftungsplan von Rub-e-Rashidi bekannt ist. Es ist nur eine einzige Abschrift davon erhalten, die in der Zentralbibliothek von Tabriz aufbewahrt wird. Im Juni 2007 wurde der Stiftungsplan von der iranischen Nationalbibliothek der UNESCO vorgelegt worden. Bei einer Sitzung im gleichen Monat wurde dieses Werk und das Königsbuch von Boysun Rouri im Weltdokumenterben der UNESCO aufgenommen. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendezeit für heute. Unseren Rundgang in Tabriz werden wir also nächste Woche fortsetzen. Bis dahin, Khuda Hafiz.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Eftekhari mit dem Titel Tanide Yade To.
تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در تارافم بود لبریز از، بود لبریز از عشقت وجودم تنیده یاد تو به هر حالت که
شادی به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم، تو بودم کردی از نابودی و با من پروردی، تو بودم کردی از نابودی و با من پروردی، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو.
No!
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil.
Wir begrüßen Sie, liebe Hörerfreunde, zum zweiten Teil unseres neuen Beitrages Islamischer Lebensstil. Wir wollen heute den Begriff Lebensstil näher erläutern. Ein Lebensstil ist eine Art Regelsystem, welches dem Einzelnen, der Familie und der Gesellschaft einen bestimmten Identität verleiht. Man kann dann darunter auch eine mehr oder weniger umfassende und feste Summe von täglichen Handlungen eines Einzelnen verstehen. Der Lebensstil liefert ein komplettes Paket von Verhaltenssitten wie Konsumgewohnheit und dem Umgang mit anderen, der Bekleidungs- und Sprechart, der Art der Freizeitgestaltung und so weiter. Der Lebensstil setzt sich aus Verhaltensweisen zusammen, die den Überzeugungen und der Werteordnung des Menschen entspringen und auf seine Einstellung zu Dasein und Leben aufbauen. Wenn jemand sich ein bestimmtes Leben wünscht oder eine andere Lebensweise scharf kritisiert, liefert er damit einen Anhaltspunkt für die Werteordnung, gemäß der er seinen Lebensstil wählt. Daher können wir den Lebensstil nicht getrennt von Wertvorstellungen und Überzeugungen sehen. Das äußere Leben und Verhalten eines Menschen ergibt sich aus seinen Überzeugungen. Die meisten Bestandteile eines Lebensstils wählt der Mensch selber. Wenn jemand zum Beispiel in einem Zwangsarbeitslager wegen dem Druck von außen ein bestimmtes Verhalten und auf bestimmte Weise leben muss, kann nicht die Rede von einem Lebensstil sein. Allerdings verbreiten heute die Medien ständig neue Bilder von dem Lebensstil, den sie anstreben, und drängen die Menschen zu einer Wahl dieses Stils. Wenn wir nicht selber eine bestimmte Lebensform eigenständig wählen, werden wir automatisch in dem Rahmen bleiben, welche das Milieu und die Gesellschaft für uns festlegt. Es ist besser, wenn wir bewusst und aufgrund von Selbstentscheidung bestimmen, wie wir unser Leben gestalten wollen, und nicht zulassen, dass die Milieubedingungen unsere Personalität verändern. Der Lebensstil ist die Visitenkarte der sozialen Identität. Durch den Lebensstil wird die Personalität der Menschen aufgebaut, das heißt, der Einzelne stellt sich durch seine Beziehungen, seine Arbeit, seine Konsumartikel und andere sichtbare Dinge, die er selbst gewählt hat, vor. Dazu kommt, dass sich jeder aufgrund seines Lebensstils langsam ein bestimmtes Verhalten angewöhnt, sodass bei ihm eine bestimmte Werteordnung verinnerlicht wird. In diesem gewissen Umfang hängt es dadurch von den äußeren Dingen ab, die wir die Personalität der anderen einschätzen. Um uns ein Urteil über jemanden zu bilden, stützen wir uns oft auf die Antworten auf Fragen wie folgende. Zum Beispiel, was er von Beruf ist und wie viel er verdient, welche Automarke er fährt und wie seine Wohnungseinrichtung aussieht und so weiter. Auf diese Weise können wir uns auch in etwa eine Vorstellung davon machen, wie er denkt und sich verhalten wird und wirtschaftlich und sozial, politisch und kulturell eingestellt ist.
Thank you.
Auf gesellschaftlicher Ebene kann der Lebensstil eine Art Konvergenz hervorrufen. Leute, die jahrelang auf ähnliche Weise ihr Leben gestalten, denken immer mehr auf die gleiche Weise und werden gemeinsame Interessen haben. Diese Konvergenz wird zu denselben Standpunkten und sozialen, kulturellen und moralischen Urteilen führen und zu einer unsichtbaren sozialen Macht heranwachsen. Aber es taucht die Frage auf, wie der Lebensstil entsteht. Gibt es auch verborgene Hände, die die Entstehung des Lebensstils aus dem Hintergrund heraus in die gewünschten Bahnen lenken? Zweifelsohne üben diejenigen Bevölkerungsgruppen, die den anderen wie auch immer voraus sind, eine wichtige Rolle bei der Formung des Lebensstils. Zu ihnen gehören die Persönlichkeiten der Politik und Wissenschaft und Kultur, aber auch erfolgreiche Sportler und Künstler. Allerdings ist der Grad ihres Einflusses unterschiedlich. In einem größeren Format wird der Lebensstil der breiten Masse von den Bildmedien beeinflusst.
In der modernen Welt haben die Medien einen entscheidenden Einfluss auf das Leben. Gemäß Statistiken ist der Medienkonsum nach dem Schlaf und der Arbeit für den Unterhalt die drittwichtigste Tätigkeit des Menschen weltweit geworden. Die Medien tragen erheblich zur Verbreitung des westlichen Lebensstils und zerstören der religiösen Werte bei. Manche sprechen sogar von einer weltweiten religionsfeindlichen Medienoffensive, die insbesondere gegen den Islam im Gange ist. Die verschiedenen Fernsehsatelliten und Internetnetze strahlen täglich tausende Bilder und Szenen aus, die dazu dienen, den westlichen Lebensstil zu fördern und andere Kulturen, die sie als Rivalen betrachten, zu zerstören. Die westlichen Medien sind bestrebt, das westliche Leben als höchstes Ziel zu propagieren. Deshalb sprechen sie nie von den Mängeln und negativen Seiten dieses Lebensmodells. Die Elemente des westlichen Lebensstils werden, um Ablehnung vorzubeugen, schleichend eines nach dem anderen mittels Satellitenfernsehen und Internet, Bücher, Konsumgegenstände und so weiter in die Zielgesellschaft exportiert. Wie gesagt, wird der Lebensstil des Einzelnen und einer Gesellschaft von den Überzeugungen, den Werten und den Weltanschauungen dieser Person und der Gesellschaft beeinflusst. Die materialistischen Weltanschauungen und die genuss- und profitorientierten Wertordnung bringen natürlich ihren eigenen Lebensstil hervor, ebenso wie die religiöse Weltanschauung und die Werte, die zur Vervollkommnung und dem wahren Glück des Menschen führen sollen. Die Religion legt zuerst eine Weltanschauung und eine besondere Ideologie als Fundament für die Gestaltung des religiösen Lebens vor. Daraufhin unterbreitet sie den Regeln für alle menschlichen Lebensbereiche und verfolgt damit die Verwirklichung einer ganz besonderen Lebensweise. Die moralischen Regeln und das Religionsrecht sollen im Grunde ein Modell für ein religiöses, gottgefälliges Leben konstruieren. Diese Weisungen beziehen sich auf Kleidung und Nahrung, äußere Aufmachung und Verhalten zur Familie, Nachbarn, den anderen Muslimen und anderen Mitmenschen und dem Austausch zwischen den Religionen. Alle diese Weisungen sind für die Gestaltung des religiösen Lebensstils gedacht. Der Lebensstil eines Menschen wird immer von seinen Zielen beeinflusst. Ein wichtiges Ziel verpflichtet jeden automatisch zu entsprechenden Lebenssitten. Wenn jemand an einem schwierigen wissenschaftlichen Wettbewerb wie die hiesige Aufnahmeprüfung für die Zulassung zur Universität teilnehmen will, wird er seine Tätigkeit darauf abstimmen und sich andere Probleme vom Hals halten, damit er sich ganz auf diese Prüfung konzentrieren kann. Er wird eine Zeit lang darauf verzichten, Romane oder eine Zeitung zu lesen, einen geeigneten Ernährungsplan einhalten und seine Kontakte zu anderen vorübergehend einschränken. Wenn nun jemand im Leben nur auf Genusssteigerung aus ist, wird auch er sich bestimmte Gewohnheiten aneignen. Zum Beispiel nur nach bestimmten Dingen streben, sich nicht bei den anderen nach ihren Problemen erkundigen, sich alle möglichen Geräte und Mittel für sein Vergnügen anschaffen und so weiter. Jemand, der sich im Leben die Suche nach Gottes Nähe zum Ziel gesetzt hat, wird alles als Mittel zur Erreichung dieses Ziel einsetzen, vom täglichen Gebetsritual und anderem Gott dienen bis zum Beruf und Gewerbe, dem Studium und der Freizeitgestaltung, der Gesundheitspflege und dem Kontakt mit anderen, der Produktion und dem Konsum und so weiter. Das heißt, alle Dinge in seinem Leben werden einen religiösen Sinn erhalten. Nicht nur zu Hause und in der Moschee, sondern auch auf der Straße, im Unterricht und auf der Arbeit wird er als erstes daran denken, Gottes Zufriedenheit zu erzielen. Das ist es, was der Islam von den Muslimen erwartet. Damit wird einem Muslim automatisch ein Lebensmodell zusagen, in dem ein Optimum an Gottdienstbarkeit herrscht und das ihm am meisten dazu verhilft, in Gottes Nähe zu gelangen, ob in seinem Privatleben oder in der Gesellschaft. Bei der Kleiderwahl denkt er zum Beispiel auch daran, was Gott möchte, dass er trägt. Islamische Sitten und eine Lebensweise, die im Zeichen des Glaubens an den einen Gott steht, bedeuten somit, dass der Lebensstil Ausgangsbasis für die Gottdienstbarkeit wird.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.